Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ich hoffe, dass jeder die Botschaft bzw. das Wort der Woche bekommen hat über E-Mail. Wenn jemand das Wort der Woche nicht bekommen hat und gerne das Wort der Woche haben möchte, hat die Möglichkeit, nachher bei Angelika kurz seine E-Mail zu hinterlassen. Angelika ist da, kennt, glaube ich, auch unsere Gäste kennen die Angelika. Und dann würde man ihn in unserem Verteiler aufnehmen und bekommt automatisch die Botschaft, das Wort der Woche, gemeldet, übersandt. Reinhold war auch letzte Woche sehr fleißig in Stuttgart. Er hat sich auch mit einer Software befasst, viele Tage auch gelernt, studiert, wie man da arbeiten kann. Wir haben inzwischen auch einen Server hier. Bis jetzt haben wir uns ein bisschen mit OneDrive beholfen. Wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen umstellen auf diese Serverlösung, dass man auch von außen sich andocken kann und auch von außen Newsletter, zum Beispiel auch das Wort der Woche, mehr oder weniger abonnieren kann oder sich anmelden, da bekommt sie automatisch. Wir haben relativ sehr viele Besucherzahl auch auf der Homepage. Wir haben eine nette Botschaft bzw. Mitteilung bekommen von Reinhold, von dem Server. Wieder ein Rekordzugriffzahl von 239 Besucher an einem Tag. Also wir haben mindestens an dem schwächsten Tag 100 Besucher auf der Homepage. Und jetzt haben wir einen neuen Rekord. Das war mal bei 200 an der Spitze. Jetzt haben wir 239 diese Woche gehabt. Und die Leute natürlich, die auf der Seite sind und auch sehen, dass sie die Möglichkeit haben, selber anzulocken und auch die Botschaft bzw. Wort der Woche oder Nachrichten auch empfangen wollen, können sie selber, unabhängig davon, ob sie jetzt hier in Grafing oder in Stuttgart oder in Hamburg leben oder auch im Ausland. Ich habe jetzt das Wort der Woche bewusst auch erwähnt. Es ging um das Thema Sanftmut. Und wir wissen, Sanftmut ist eine Eigenschaft der neunfältigen Frucht des Geistes. Und diese neun Eigenschaften, die sind herrlich. Die wollen wir alle haben. Das ist die Frucht. Das kennen wir auch so. Man möchte immer eine Frucht haben. In der Regel und am besten natürlich ohne was zu sehen. Ohne Saat gibt es aber keine Frucht. Demut, das ist eine Folge dessen, was wir gesät haben. Wir können nicht diese Demut haben und sagen, ja, Jesus ist demütig und sanftmütig. Wir wollen diese Sanftmut. Das ist ja, Demut ist eher quälend für uns. Wir wollen Sanftmut haben. Immer fröhlich sein und immer entspannt sein. Und wir sehen auch, die Ruhe in unserer Seele wollen wir haben. Aber das ist normal, das will auch die ganze Welt haben. Und wir Christen verhalten uns sehr oft wie die Welt, dass wir die Frucht haben wollen. Und vergessen, dass wir eigentlich die Frucht automatisch bekommen, wenn wir der Frucht entsprechend gesät haben. Sonst würden wir sie nicht kriegen. Sonst plappern wir wie die Welt. Ja, ich will Frieden, ich will Freude, ich will die Liebe, ich will Sanftmut, ich will Geduld haben. Was haben wir? Eigentlich zum Teil auch schlechter als die Welt. Jetzt starten wir mal unser Thema heute. Der Kampf um die Seele. Reinhold hat vorhin erwähnt, der Mensch besteht aus drei Teilen. Geist, Leib und Seele. Und wenn wir neu geboren sind, haben wir einen neuen Geist. Und das predigen wir oft und das hören wir auch oft. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur. Der Heilige Geist wohnt jetzt in uns. Der Leib bleibt zwar der alte, der ist irgendwann, kommt von der Erde, kommt wieder zur Erde zurück. wenn wir älter werden, wird ein bisschen kranker, vielleicht weniger krank, vielleicht mehr krank. Aber irgendwann, was von der Erde kommt, kommt von der zur Erde wieder zurück. Da müssen wir uns damit rumplagen bis zum letzten Tag und hoffen wir, dass es einigermaßen gut geht, wenn wir unsere Hülle oder unser Leib hier ablegen werden. Und mit dem neuen Geist denken wir manchmal, wenn das gut funktioniert, was das bedeutet. Dass wir jetzt mit Gott versöhnt sind und dass Gott in uns wohnt. Das ist schon mal sehr viel, wenn wir immer wieder dran denken, was das bedeutet, dass wir jetzt eine neue Kreatur sind. Aber da stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit der Seele? Der alte Leib, ein neuer Geist. Und die Seele ist irgendwo, denkt man nicht dran. Wenn man nach der Übersetzung in der Bibel, in der griechischen Übersetzung nachschauen, was Seele bedeutet, ist eigentlich ein geläufiger Begriff, das ist die Psyche, heißt es. Jetzt kommen wir in einen Bereich, es wird wissenschaftlich, na, das ist ja einfach. Das ist, wird auch umschrieben, das ist die Persönlichkeit oder das Leben, unsere Persönlichkeit. Ja, die bleibt die alte. Also wir haben noch den alten Leib, wir haben einen neuen Geist und unsere Seele ist die alte geblieben, die Persönlichkeit. Und wenn wir nicht mit Jesus oder mit Jesus gestorben sind, wir noch nicht geboren, neu geboren sind, haben wir unsere alte Persönlichkeit. Und in unserem Geist wohnt der Geist der Knechtschaft, der uns von Gott trennt. Deshalb können wir Gott gar nicht erkennen, wenn wir nicht vom Neuen geboren sind. Jetzt haben wir Gott empfangen, aber die Persönlichkeit, diese verdorbene Seele, da hat es immerhin einige Jahre ohne Gott gelebt, ohne Zugang zu Gott. Die ist nach wie vor da. Die hat Gewohnheiten, sie hat einen Charakter und der Charakter ist immer verdorbener geworden. Alles, was nicht mit Gott verbunden ist, wird von Tag zu Tag immer verdorbener. Auch wenn der nach außen nett und schön erscheint, aber ist immer verdorbener. Wächst immer weiter. Weil da sind sehr viele Potenziale in unserer Persönlichkeit. Gott hat Adam und Eva geschaffen, hat ihnen die gesamte Erde anvertraut zu verwalten. Also er hat sie als Hausverwalter angestellt, nicht für 5 Wohnungen oder nicht für 30 oder 100, um die ganze Erde zu verwalten. Da muss man sich vorstellen, was er für ein Potenzial hineingelegt hat in diese Persönlichkeiten von jedem Einzelnen von uns. Deshalb haben wir ein Riesenpotenzial in unserer Persönlichkeit, wenn wir heute getrennt sind von Gott, vieles zu übertünchen, nett zu machen und die Menschen vielleicht zu täuschen. Aber die Persönlichkeit ist eigentlich verdorben ohne Gott. Wir wollen heute 4 Punkte gemeinsam durchgehen, uns anschauen. Der geistliche Kampf um die Seele, was heißt das? Weil die Seele ist noch die alte. Ich kann nicht so irgendwo in der Ecke stehen und sagen, das ist ja nicht wichtig, das sind wir. Das bin ich selbst, das Selbst, das ist die Seele. Das ist so wichtig. Wer den Kampf um seine Seele verliert, wird seine Errettung verlieren. Oh, das wird jetzt schlimmer. Das geht nicht darum, dass man jetzt sich wohlfühlt und ein bisschen entspannt sein. Es geht um das ewige Leben. Was mit der Seele? Ich habe doch den Heiligen Geist empfangen. Durch den Glauben sind wir errettet jetzt. Wieso auf einmal die Seele ist so entscheidend, dass ich meine Errettung verliere? Was bedeutet unser Kreuz und das Joch Jesu? Wir müssen auch aufpassen, wir müssen nicht das Kreuz Jesu tragen, sondern unser Kreuz. Ja, was ist der Unterschied? Aber nicht unser Joch, sondern sein Joch. Auch ein Unterschied. Oft reden wir sehr schnell über Joch und Kreuz. Ja, das Kreuz und das Joch und so weiter, das ist, müssen wir Jesus wie Jesus. Also, dass wir auch bewusst sind, was ist eigentlich unser Kreuz und was bedeutet das Joch Jesu. Weil ohne diese beiden Elemente, ohne dass wir unser Kreuz täglich tragen, und sein Joch tragen, werden wir, das ist die Saat, werden wir die Frucht nicht ernten können. Und wenn wir das tun, welche sichtbaren Zeichen hat die Seelenrettung im Leben des Gläubigen? Wir reden jetzt eigentlich nur über das Leben der Gläubigen. Bei den Ungläubigen ist diese Problematik nicht so sehr stark vorhanden. Weil der Geist der Finsternis wohnt in dem Geist des Ungläubigen und die Seele ist von Gott getrennt und ist unter der Herrschaft des Teufels und da ist eine gewisse Harmonie da drin. Das Einzige, was ab und zu stört, ist das Gewissen, was auch in den Ungläubigen vorhanden ist. Aber das kann man schon betäuben bis zum Umbringen. Vielleicht nicht ganz, aber fast. Und so können auch Verbrecher durch die Gegend marschieren, ohne Gewissensbisse zu haben. Aber im Großen und Ganzen herrscht schon eine angenehme Harmonie bei den Ungläubigen, wenn sie nicht neugeboren sind. Eine Harmonie zwischen Seele und ihrem Geist. Das ist der gleiche Herrscher. Das ist angenehm. Da haben sie nicht diese Konflikte. Gerade wenn das Gewissen nicht andauernd aufsteht und was sagt. Aber da kriegt man schon das Gewissen beruhigt. Gehen wir zu dem ersten Punkt, der geistliche. Ich habe bewusst zwischen Klammern auch das Wort geistliche eingefügt, weil wir oft von dem geistlichen Kampf hören. Und da möchte der Teufel uns verführen, indem er uns unser Augenmerk weglenkt von dem Kampf um unsere Seele, sondern Kampf um andere. Wir kennen den dreifältigen Auftrag, den wir hier auf dieser Erde im Zeitalter der Gemeinde haben, die persönliche Heiligung, Dienst am Leib Christi und Dienst in der Welt. Und ohne die persönliche Heiligung geht gar nichts, weil wir sind dann Pharisäer. Wir wollen den Dienst am Leib Christi haben und wir sind die größten Heuchler. Wir versuchen, wie die Welt eine Fassade zu zeigen oder sogar Dienst an der Welt, Gottes Wort verkündigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, das Allerwichtigste ist die persönliche Heiligung. Und deshalb ist hier der geistliche Kampf. Wir haben die geistliche Waffenrüstung. Der Teufel möchte, dass wir die Rüstung nehmen und Krieg gegen die anderen anzetteln. Die geistliche Waffenrüstung ist dafür da, die Angriffe des Teufels abzuwehren. Und nicht, dass wir hier den nächsten Krieg starten und die Menschen angreifen. Oder der Teufel, der in ihnen da ist, angreift. Wir greifen den Teufel nicht an. Der Teufel greift uns an. Der möchte unsere Seelenrettung wieder kaputt machen. Und deshalb ist das der geistliche Kampf. Wir haben ein Schwert in der Hand und wir haben die Schuhe und so weiter. Wir können die Waffenrüstung. Die sind aber nicht materiell, sondern geistlich. Ob das der Glaube oder die Gerechtigkeit oder das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Seele hören, als erstes haben wir gesagt, das ist Psyche. Wird natürlich in christlichen Kreisen wird nicht von Psyche gesprochen. Das klingt irgendwie medizinisch oder psychologisch. Für den Psychiater ist gut die Psyche. Wir reden von der Seele und da ist in der Tat ins Deutsche als Seele übersetzt. In der griechischen Übersetzung ist die Psyche. Aber wenn wir Seele hören, denken wir sofort: Ah, Seele, Seelsorge. Seelsorgerdienst. Habt ihr Seelsorger? Das ist immer, hört man hier eigentlich öfters gefragt, wer ist der Seelsorger bei euch hier? Gut, sehr schön. Wenn Christen Geschwister treffen, die von Problemen des Alltags bzw. der Vergangenheit geplagt und von deren Last erdrückt sind, ihre Seele so leidet, Jesus sagt, die Mühseligen, ihr Mühseligen, und selber kaum noch Luft holen, die sind fix und alle. Christen sind fix und alle fertig. Die können gar nicht mehr aufstehen, auch nicht mal am Sonntag. Dann heißt es, klarer Fall für Seelsorger. Du schaffst es alleine nicht mehr, du hast einen Seelsorger. Jesus gibt diesen mühseligen und geschlagenen Christen allerdings eine völlig konträre Antwort. Wie? Da war das der Teufel, oder wie? Konträr. Schwierig. Ja klar, wir haben nur zwei Reiche. Reich des Lichts, Reich der Finsternis. Du gibst nichts dazwischen. Ja, das sind aber Geschwister, die das gesagt haben. Ja, ja, der Teufel spricht auch durch Petrus, durch die Apostel. Das ist ja gar kein Problem. Es sei denn, wir sind unfehlbar. Petrus war fehlbar, wir sind unfehlbar. Der Teufel spricht nicht durch uns. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Was? Geht nicht zu Seelsorge? Habt ihr nicht drei, vier Seelsorger hier, die schön Patienten züchten und pflegen und so weiter, damit sie nicht ganz arbeitslos werden? Nein, er sagt, kommt zu mir. Nehmt mein Joch auf euch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Er sagt nicht, kommt, ich schenke euch Sanftmut. Das schenkt er uns nicht. Das kommt von allein, das ist die Frucht. Nehmt mein Joch auf euch. Das haben wir gelesen in Matthäus 11, Verse 28, 29. Nochmal vollständig. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Fast. Wenn ihr komplett erdrückt seid, dann ist zu spät. Aber ihr seid noch ein bisschen am Atmen. Kriegt kaum noch Luft, aber noch ein bisschen. Ich werde sie euch abnehmen, die Last. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Leider schenken wir als Christen der Seele häufig viel zu wenig Beachtung. Wir sprechen, habe ich vorhin erzählt, vielmehr davon, dass wir einen neuen Geist haben. Das heißt, wir sind mit Gott versöhnt und der Heilige Geist wohnt in uns. Die Seele wird nicht erneuert, wenn der Geist erneuert wird. Die Seele bleibt die alte. Wenn sie ja erneuert wird, wie können dann Christen mit einem neuen Geist manchmal so eine kaputte Seele haben und diese fast ihr ganzes Leben mitschleppen? Bis zum bitteren Ende schleppen die kaputte Seele mit. Statt sie ist erneuert, göttlich, nicht göttlich. Das ist doch die alte. Die Antwort ist leider nicht ja, sondern nein. Wir bekommen keine neue Seele. Traurig. Hört man eigentlich gern. Ist aber so. Mit der neuen Geburt bekommen wir einen neuen Geist, aber unsere Seele bleibt leider noch die alte. Und unter Umständen, bei vielen, noch diese geschundene sogar und verletzte Seele. Voller Narben und Wunden, die noch offen und nicht verheilt sind. Es ist ein trauriger Zustand eigentlich, ne? Ein herrlicher Geist, göttlich, und Gott selbst wohnt da drin. Und so eine kaputte, geschundene, verletzte Seele. Ein trauriges Bild. Und dieses traurige Bild findet seinen Ausdruck im Leben vieler Christen. Mit der neuen Geburt bekommen wir einen neuen Geist. Aber unsere alte Natur, unser Fleisch, rebelliert gegen den neuen Geist. Weil das ist auf einmal ein anderer Herrscher da. Da ist der Heilige Geist. Der Geist ist geheiligt. Und die Seele ist noch die alte. Bis zur Neugeburt hat der Teufel durch unser sündiges Fleisch die Herrschaft über unsere Seele gehabt. Mit unserer Bekehrung haben wir eine Lebensentscheidung getroffen, dass wir unsere Seele, also unser Ich, mein Ich, unser Leben, unsere Persönlichkeit unter die Herrschaft Gottes stellen. Das hat uns der neue Bund gebracht. Ich bin ans Kreuz gegangen für die ganze Menschheit, für jeden Einzelnen persönlich. Und mein Tod, meine Auferstehung bedeutet für jeden Einzelnen Leben. Aber wenn du dazu Ja sagst, musst du bereit sein, dass du deine alte Natur ans Kreuz bringst, mit mir stirbst und mit mir auferstehst. Dein Ich gibt's nicht mehr. Das ist der neue Bund, ein Leben für Leben, das kennen wir. In Galater 2,20 lesen wir: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. Interessant. Mein Selbst nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der Bund ist, ich habe mich mit Harry und Irmi und Edeltraut unterhalten kurz vorhin. Die Juden haben geschrien, kreuzige ihn, Jesus soll gekreuzigt werden. Ist er gekreuzigt worden. Und wir haben einen Deal mit Jesus geschlossen, den Bund. Wir sind diesen Bund eingegangen. Er hat uns das angeboten, weil ohne dass wir das angeboten bekommen, können wir das Angebot gar nicht annehmen. Also erstmal haben wir das Angebot überhaupt aus Gnade bekommen. Also oft ist es so, dass wir auch das Angebot als Anspruch verstehen, obwohl das unendlich wiederholt wird. Das Angebot des neuen Bundes, das ist aus Gnade. Wir haben keinen Anspruch darauf. Aber wir haben Ja gesagt. Du bist gekreuzigt, dafür werde ich mein Ich kreuzigen. Und wenn wir aber im Alltag unser Ich in den Vordergrund bringen, schreit Jesus, kreuzige ihn! Das haben wir doch abgemacht. Das ist der Bund. Na, drehen wir uns um. Jesus schreit, kreuzige ihn. Wieso ist es wieder da? Die Ungläubigen wollen ihr Gewissen betäuben und die Gläubigen wollen die Tür zum Heiligen Geist zumachen, möglichst schalldicht, dass man nichts mehr hört. Weil wir das, unsere alte Seele will wieder im Vordergrund stehen. Ich. Wir haben eine tolle Bergtour der fortschreitenden Offenbarung mit Max am Freitag auch gehabt. Das war eine tolle, also jeder ist herzlich eingeladen, Start um 13 Uhr in Bad Feilenbach bei Reinhold. Und wir haben einen tollen Austausch auch gehabt. Und da geht es darum, da haben wir gesagt, festgestellt, ich, wenn ich sage, meine Meinung, aha, meine gibt's nicht mehr. Nur seine Meinung. Ja, Jesus lebt in uns. Jesus soll in uns sichtbar werden. Aber ich natürlich vorne und dann Jesus hinter mir. Der soll mich segnen. Ich stehe da. Nein. Was von mir ist, ist tot. Es sei denn, das ist Jesus, der durch mich spricht, denkt und handelt. Ab dem Moment der Neugeburt ist ein erbitterter Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch und die Herrschaft über unsere Seele entflammt. In dem Moment, wo wir uns entscheiden und wir neuen Geist geschenkt bekommen und der Heilige Geist wohnt in ihm, ist ein Kampf. Bis zum letzten Tag entflammt. Dieser Kampf wird deshalb so erbittert geführt, weil es um Leben und Tod geht. Und zwar jetzt, aber auch für die Ewigkeit. Wir werden sehen, wenn wir den Kampf verlieren, haben wir nicht nur heute verloren und nicht morgen, wenn der Kampf, es gibt kleine Kämpfchen oder kleine Schlachten, aber wenn der Kampf komplett verloren ist, dann ist das für die Ewigkeit. Das ist ein Kampf um deine und meine Seele, um dein und mein Leben. In Matthäus 16, 24 bis 26 lesen wir: Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, Will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der, wer seine Seele, in Lukas, das ist auch sehr schön zu lesen, Lukas Evangelium wird das Gleiche auch erwähnt und wird überall, wo das Wort Seele steht, das Wort Leben, weil das Gleiche ist. Mein Leben, meine Seele, mein Ich, meine Persönlichkeit, dass man das immer wieder dran denkt, das ist eigentlich die Seele. Wer sein Leben, seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele und sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird sie finden. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, büßte aber seine Seele ein? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Kann er nichts mehr. Übergibt der Gläubige die Regentschaft über seine Seele dem Heiligen Geist, also verliert er seine Seele um Gottes Willen, so wird er sie retten. Stirbt das Ich in mir, werde ich, so lebe ich, aber nicht ich selbst, heißt es, ne? Sagt Paulus. Da werde ich leben, aber nicht ich selbst, sondern Jesus in mir. So wird er sie retten. Wer aber die Regentschaft über seine Seele dem Heiligen Geist nicht übergibt, weil er seine alte Seele, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Charakter und so weiter behalten will. Unsere Seele wollen wir behalten. So wird er am Ende seine Seele verlieren. Deshalb ermahnt uns Paulus zur Wachsamkeit und fordert uns auf, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen, damit wir die Kraft vom Herrn bekommen. Das ist nicht einfach, der Kampf ist nicht einfach. Der Teufel, der ist sehr stark. Aber Jesus hat ihn überwunden, ist stärker. Wir alleine wird man nicht schaffen. Wir werden mit dieser geschundenen Seele weiter durch die Gegend marschieren und immer weiter kaputter werden. Deshalb hat er uns seine Waffenrüstung gegeben, damit wir die Kraft vom Herrn bekommen, um den Kampf gegen den Teufel und seine Angriffe gewinnen. Epheser 6 lesen wir, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott euch bereithält. Heiliger Geist ist in uns. Ergreift alle Waffen. Das ist auch interessant. Alle. Weil wir können nichts weglassen. Alles. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Wir kennen die Waffenrüstung, Wahrheit, Gerechtigkeit, Evangelium des Friedens mit Gott, Glauben, Rettung und das Wort Gottes. Da können wir über jede Waffenart viele Stunden reden, aber das ist wichtig, dass wir das erkennen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wer den Kampf um seine Seele verliert, wird seine Errettung verlieren. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt uns ein bisschen wohler fühlen und entspannteres Leben haben und so weiter. Es geht um jetzt, aber um das ewige Leben. In Hebräerbrief Kapitel 12 lesen wir, schreibt der Schreiber, wahrscheinlich Paulus, darum stärkt eure müden Hände und eure zittrigen Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Das ist nicht, was unsere alte Persönlichkeit zwangsläufig sucht. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Nicht unser Wille, dein Wille. Auch Jesus, Gottes Sohn, sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wir sind manchmal mehr. Wir wollen Gott ähnlich werden wie Adam und auch der Teufel. Und das ist, was eigentlich sein Ziel in jedem Einzelnen von uns, gerade bei den Gläubigen, dass wir Gott ähnlich werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben, geheiligte Seele, wird niemand den Herrn sehen. Der Schreiber schreibt seinen Brief hier an die Heiligen, an die Gläubigen. und sagt trotzdem, ohne geheiligtes Leben wird kein Mensch von euch den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Wir haben das Beispiel mit dem Bus. Sagt, aus meiner Hand kann euch keiner entreißen. Du sitzt im Bus, kann keiner dich rausschmeißen. Wir haben das Bild schon mal gesagt, aber aussteigen alleine kannst du schon. Kann dich Gott nicht festhalten. Dich kann keiner rausschmeißen, aber du kannst aussteigen. Und das sehen wir hier auch schön. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Kein Gläubiger selbst sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel, was ganz klein anfängt, eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Selbst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Das ist der nächste Schritt natürlich, wenn man auch so bei Einzelnen auch lässt. Also wir haben die persönliche Heiligung, aber wir haben auch Dienst an der Gemeinde, die Gemeindeheiligung, Gemeindezucht. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben, das ist die nächste Stufe, die unsere Pflicht alle, ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Und wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wird als auch die Erstlingsgabe bezeichnet. Und wir können dann auch, wie wir in dem Vers davor gesehen haben, auch diese Erstlingsgabe verlieren. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Er hat das Erstgeburtsrecht, aber verloren. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Und das ist natürlich endgültig. Wir wollen keine Angst haben, aber wir wollen wachsam werden. Oder wachsam sein. Dieser Kampf ist ein Prozess um unsere Seele. Die Seele können wir nicht durch ein Gebet verzaubern. Hokus pokus, ich lege jetzt die Hand auf Reinhold, Reinhold legt die Hand auf Max und auf einmal hat er neue Seele und jetzt marschiert er wie ein Held durch die Gegend, hat er nichts. Das ist ein Prozess, begleitet uns jeden Tag, solange wir in dieser Hülle leben, ist ein Prozess der Seelenrettung. Ja, ein Prozess. Danke. Ich spreche ein bisschen schneller jetzt. Ja, ein Prozess der Heiligung. Also ohne Heiligung wird niemand den geistlichen Kampf gewinnen. Dass wir daran denken, auch wenn die Uhr hier jetzt ist, ohne Heiligung wird keiner den Kampf gewinnen. Wird auch keiner seine Seele retten können und den Herrn nicht sehen können. Der Prozess der Heiligung hört nie auf und bedeutet, dass wir tagtäglich unser Kreuz und das Joch Jesu auf uns nehmen. Lukas 9,23 lesen wir, wenn jemand mein Jünger sein will, da haben wir uns entschieden, wir wollen das, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Matthäus 11,29 sehen wir auch diese Parallelstelle. Einmal sein Kreuz und dann das Joch Jesu. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe für eure Seelen. Das ist immer die Frucht. Ihr werdet dann diese Ruhe für eure Seelen bekommen. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Was bedeutet unser Kreuz und das Joch Jesu? Wir nehmen unser Kreuz täglich auf uns und folgen ihm nach, indem wir täglich unser Leben nach Jesus und nach seinen Worten richten. Klammer auf, Gehorsam. Eigentlich, was Abraham ausgezeichnet hat. Gehorsam. Also wenn wir hören, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, das heißt, du richtest dich jetzt ausschließlich nach Jesus und seiner Lehre. Wir können natürlich rauspicken, bestimmte Sachen. Das bedeutet dein Kreuz, das bedeutet das Kreuz. Die gesamte Lehre Christi, seine Worte, sagt er, und er selbst als Haupt. Wenn wir ihm und seiner Lehre gehorsam sind, jeden Tag neu, das ist das Kreuz, jeden Tag auf uns nehmen. Wir haben soeben in Lukas 29 und 23 gelesen, nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jetzt kommt's. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar, sagen wir mal, unheilbar ist für immer, Schaden nimmt? Der wer nicht zu mir, das erwähnt er im gleichen Zusammenhang. Das ist nie ein Vers von irgendwoher genommen. Da sagt er hier, trägt sein Kreuz auf sich jeden Tag. Wie? Denn wer nicht zu mir und zu meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Das ist, was Jesus sagt, in einem Stück. Jeden Tag dein Kreuz tragen. Wenn du das nicht machst, also wenn du nicht zu mir und zu meinen Worten stehst, werde ich auch nicht zu dir stehen. Was ist mit dem Joch Jesu? Also das ist unser Kreuz. Was ist mit dem Joch Jesu? Wir nehmen das Joch Jesu auf uns, indem der tätige Glaube, getrieben von der Liebe in unserem Leben, sichtbar wird. Jesus hat gesagt, das Joch der Sklaverei, das war das Gesetz, habe ich rausgeschmissen. Das ist beendet, das war der alte Bund. Der neue Bund, das ist das Joch der Liebe, das Joch des tätigen Glaubens. In Galater 5, 1 und 6 lesen wir die Verse 2 bis 4 weggelassen, da wird behandelt über das Gesetz, ne? Die Freiheit, schreibt Paulus, hat Christus zu Freiheit, hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und dann erklärt er in den Versen darauf, was ist das Joch der Sklaverei, dass wir unter dem Gesetz waren. Und in Vers 6, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist und wir als neugeborene Menschen Christen sind mit Jesus Christus verbunden. Er ist unser Haupt. Heiliger Geist wohnt in uns. Spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Auch in dem gleichen Zusammenhang. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ja, wir haben Glauben. Wir sind durch den Glauben errettet. Aber wir wissen, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Ja, ich habe den Glauben und trotzdem habe ich den Herrn nicht mehr gesehen. Oder werde ich den Herrn mehr sehen? Ja, das stimmt. Er sagt, ich kenne euch nicht. Also der Glaube ohne Werke, deshalb ist der tätige, der tatkräftige, der tätige Glaube mit der Liebe, von der Liebe inspiriert und getrieben. Ich komme zum letzten Punkt. Welche sichtbaren Zeichen hat die Seelenrettung im Leben des Gläubigen? Also wenn wir verstehen, was das bedeutet, dass wir in einen Bund mit Gott eingegangen sind, sein Leben, unser Leben. Und wir bekommen dann dadurch einen neuen Geist, der Leib wird irgendwann verkommen, der Kampf um die Seele beginnt. Und das ist tagtäglich, erstmal dran denken. Was bedeutet das? Unser Kreuz tragen und das Joch Jesu tragen. Wenn wir das tun, und das ist tagtäglich, werden wir solche Zeichen sehen, diese Frucht erleben in unserem Leben. Gewinnt der Geist den Kampf um die Seele, dann wird die Frucht des Geistes im Leben des Gläubigen sichtbar. Wir kennen das, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gewinnt das Fleisch den Kampf um die Seele? Der Kampf ist jeden Tag da. So werden die Werke des Fleisches sichtbar im Leben des Gläubigen. Nicht des Ungläubigen, des Gläubigen. Die Werke des Fleisches, was Paulus schreibt, schreibt an die Gläubigen. Es gibt viele, die von dem fleischlichen geistlichen Christen sprechen und so weiter, könnte man dann auch so im übertragenen Sinne nennen. Es geht um die Gläubigen. Und wir kennen diese Werke: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Wenn wir den Prozess der Seelenrettung, den geistlichen Kampf täglich gewinnen, wird Jesus in uns immer sichtbarer. Nicht mehr ich, das alte Selbst, sondern dass mein Ich kommt unter seine Herrschaft. Stück für Stück, immer neu. Und wir ihm immer ähnlicher, und zwar in allem, was wir denken, sagen und auch tun. Jesus sagt in Matthäus 5,5, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Was meint Jesus mit Sanftmut hier? Und wie sieht das aus in unserem Lebensstil? Sanftmütig ist der, der seine Rechte und Ansprüche nicht mit Zorn und Gewalt verteidigen muss, sondern die Verteidigung und Vergeltung in Gottes Hand lässt. Petrus wollte Jesus verteidigen, hat das Schwert rausgezogen von dem Soldaten und zack, hat das Ohr abgeschnitten von dem römischen Soldaten. Jesus hat gleich das Ohr genommen, da dran gemacht und geheilt. So gesagt, nein, das machen wir nicht. Deshalb musste auch selber Petrus lernen, dass er nicht mit Gewalt sein Recht jetzt nimmt. Schreibt Petrus im Nachhinein über Jesus, er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt. Wenn er beschimpft wurde, als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Dann schreibt er nochmal in Kapitel 3, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Das ist ein Ausdruck, dass die Seele jetzt langsam unter die Herrschaft Gottes kommt. Gott sagt, nein, er hat geschimpft, er schimpft doch nicht zurück. Sondern im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen ererbt. Jesus war sanftmütig und hat uns gelehrt, sanftmütig zu sein. Er hat gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht alle Zöllner dasselbe? Die Welt macht das Gleiche? Und dann sagt er in Lukas 6, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Das ist ja völlig andere Herrschaft auf einmal. Das ist nicht mehr die Herrschaft des Teufels über die Seele, sondern die Herrschaft Gottes über die Seele. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Ja, liebe Geschwister, lass uns danach jagen, die Regentschaft über unsere Seele jeden Tag neu dem Heiligen Geist zu übergeben und nicht unserem Fleisch zu überlassen. Ich habe bewusst jetzt die zwei Begriffe genommen, übergeben, überlassen. Übergeben muss aktiv erfolgen. Wenn wir nichts machen, überlassen wir automatisch. Weil unsere Seele, die ist verdorben. Unser Ich. Wir haben zwar ans Kreuz gebracht, aber weil wir gesagt haben, das ist ein Beschluss, aber ist nicht erneuert. Wenn wir nichts machen, ist automatisch beim Teufel. Seine Seele ist beim Teufel, ja. Also wir müssen aktiv unsere Seele Gott übergeben und nicht dem Teufel überlassen. Lasst uns unsere Berufung denken, unser Kreuz, unser Leben nach Jesus in seinen Worten richten, gehorsam, und dass auch Jesus, der tätige Glaube von der Liebe getrieben, auf uns nehmen. Dadurch werden wir unseren Seelenfrieden haben, Jesus als würdige Botschafter vertreten und den Segen Gottes erben. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.